Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Aus Rom war zu hören, dass die Wortmeldungen der wenigen in den Vatikan geladenen Frauen offenbar großen Eindruck auf die Bischöfe gemacht haben. Was für eine Überraschung. Auf den Plätzen draußen trafen sich ehemalige Nonnen, Novizinnen oder einfach gläubige Frauen. Doris Reisinger, die vor Jahren als Nonne in Rom gelebt hat, war darunter. Mit ihr spreche ich über die Rede des Papstes. Am Mikrofon begrüßt sie Sigurd Brinkmann und dies sind weitere Themen. Warum ich? Warum so? Warum jetzt? Josef Roths Roman Hiob handelt von diesen Urfragen. Christian Stückel inszeniert Hiob am Wiener Burgtheater. Eingeschlossen im Gefängnisturm Smetanas selten gespielte Oper Dalibor hatte in Frankfurt Premiere. Same, same, but different. Wir berichten über das Dekolonialisierungsfestival in Gent unter der Leitung von Milo Rau. Und 2 Stunden täglich ein Reformradio aus Seoul sendet nach Nordkorea. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2013 hatte Papst Franziskus eine Nulltoleranzhaltung gegenüber pädophilem Missbrauch in seiner Kirche angekündigt. Um diese Absicht umzusetzen, hätte das Kirchenrecht geändert und verschärft werden müssen, aber dieser Schritt unterblieb. Weil Opferverbände an die Öffentlichkeit gehen und Gläubige die Kirche verlassen, geriet der Vatikan unter Handlungsdruck. Der Kinderschutzkonferenz genannte Krisengipfel sollte ein für alle sichtbares Zeichen setzen. Ob eine glaubwürdige Umkehr eingeleitet wird oder eine letzte Chance verpasst wurde, darüber möchte ich mit der Theologin und Philosophin Doris Reisinger sprechen. Schönen guten Abend, Frau Reisinger.
Guten Abend.
Sie waren 8 Jahre lang Nonne. Den Pater, der Sie in Rom vergewaltigt hat, haben Sie nach dem Austritt aus dem Orden angezeigt. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Sie haben dieser Tage sicherlich sehr genau verfolgt, was im Vatikan passiert. Die Schlussrede, die der Papst heute hielt, die wurde ja rasch kommentiert. Einige Kirchenrechtler nannten sie ein routiniertes Abspulen von Selbstverständlichkeiten. Andere urteilten da schon viel schärfer und nannten sie ein Fiasko. Wie, Frau Reisinger, denken Sie über die in Aussicht gestellten Veränderungen und das Verhalten des Papstes?
Ja, also diese Schlussrede, die ich mir heute auch angesehen habe, die hat mich ehrlich gesagt erstmal wirklich sprachlos gemacht. Denn der Papst hat da gerade in den ersten 10 Minuten einen regelrechten Whataboutism betrieben. Der hat erstmal über Missbrauch in allen möglichen anderen Kontexten gesprochen und bis er zur Kirche kam, war das erste Drittel seiner Ansprache schon vorbei. Das geht einfach nicht als Einleitung zur Abschlussrede nach so einem Gipfel. Und wenn man das in Kontext stellt, in den Zusammenhang mit einer Aussage, die er kurz vor dem Gipfel gemacht hat in Pietrelcina, da hat er so indirekt Menschen, die die Kirche immer nur anklagen, gleichgesetzt mit dem Teufel. Und heute beim Angelus hat er nochmal gesagt, Menschen, die immer nur das Unrecht, das ihnen angetan worden ist, erinnern und nicht auch vergeben können, das wäre irgendwie eine falsche Haltung. Und diese Aussagen in diesem Kontext, in dieser Woche, fällt mir schwer, irgendwie noch als Unfall zu werten, sondern das ist für mich wirklich auch das endgültige Zeichen, dass dieser Papst nicht verstanden hat, in welcher Krise die Kirche steckt, was Missbrauch damit zu tun hat und dass er schon gar nicht in der Lage oder willens ist, das Problem wirklich anzugehen. Ich halte es da ganz mit Matthias Katsch, der sagt, wir sollten unsere Fixierung auf diese magische Figur an der Kirchenspitze aufgeben, denn es hat ja wirklich auch erfreuliche Momente gegeben in dieser letzten Woche und das sind die 3 Frauen, die auch auf den Bischofstreffen gesprochen haben und das sind für mich auch vor allem die Betroffenen. Die Betroffenen hatten ja ihren eigenen Gipfel in Rom. Da war übrigens ich auch 2 Tage dort und habe dort mit Leuten gesprochen und Menschen getroffen. Und ich habe eine solche Stimmung in Rom noch nie erlebt. Dieses Selbstbewusstsein, diese Zukunftsgewandtheit, diese fast Freude, die da bei Betroffenen war, aber vor allem diese nachhaltige Entschlossenheit. Wir lassen uns nicht mehr unterkriegen, wir sind hier und wir üben Druck aus. Und ich hatte das Gefühl, das ist auch wirklich auf einige Bischöfe übergeschwappt, denn wir haben in den letzten Tagen Äußerungen gehört, die so noch vor wenigen Monaten undenkbar waren. Zum Beispiel Kardinal Marx, der die Einführung einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit fordert. Das sind schon wirklich für kirchliche Verhältnisse weitgehende Forderungen, die aufhorchen lassen und die schon Mut machen, dass sich da was bewegt.
Trotzdem gibt es vermutlich noch immer das, was auch Sie selbst erlebt haben, Frau Reisinger, dass eine obere Nonne von Klagen nichts wissen wollte. Warum sind denn Ordensschwestern und Brüder überhaupt bereit, weiter mit leitenden Geistlichen unter einem Dach zu leben, wenn einer Hausoberin oder einem Oberen gemeldet wird, dass es zu Übergriffen gekommen ist?
Ja, weiß ich das natürlich auch nicht. Das ist für mich selber auch ein Rätsel. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dahinter eine im Katholizismus wirklich tief verwurzelte, aber natürlich trotzdem falsche Vorstellung steckt, nämlich die Gleichsetzung von Kirche und Klerikern. Und dieses ganz starke Gefühl, dass wenn jemand etwas gegen einen Kleriker sagt, gegen einen Bischof, gegen einen Priester, gegen den Papst, dann greift er die Kirche an. Und deswegen darf das irgendwie nicht sein. Und das ist natürlich absurd und das wird so auch niemand in dieser Deutlichkeit behaupten wollen. Aber emotional geht diese Gleichsetzung wirklich sehr tief. Und das gilt natürlich umso mehr für Ordensgemeinschaften oder für Bewegungen oder für einzelne Pfarreien, wo die Identifikation mit dem Pfarrer oder mit der eigenen Gemeinschaft so stark ist, dass man einfach einen Angriff oder auch eine aufgedeckte Schandtat einer Person, die wesentlich für diese Gruppe ist, als Angriff auf die eigene Identität wertet und deswegen lieber irgendwie das Opfer abwertet oder zum Schweigen bringt oder wegguckt und das lieber irgendwie toleriert und nicht zur Kenntnis nimmt, was da vorgefallen ist.
Kinder und Heranwachsende bilden natürlich die größte Opfergruppe der kirchlich Missbrauchten. Und es ist absolut richtig, dass sie die volle Aufmerksamkeit bekommen, dass auch Ordensschwestern bedrängt und zu sexuellen Handlungen gezwungen werden. Das ist bislang als Vergehen ja eher an den Rand geschoben worden. Es gab 1994 schon Fälle, die dem Vatikan berichtet wurden. 2001 waren sie dann öffentlich bekannt gemacht. Die Klagen kamen aus über 20 Ländern, von allen Kontinenten. Man hat heute in den Nachrichten gehört, dass die Bischöfe, die im Vatikan versammelt waren, die Ohren und Augen aufgesperrt haben, als Frauen, als Nonnen das Wort ergriffen haben. Warum wird aber deren Leiden in der Regel übergangen?
Ja, das ist ganz einfach. Frauen sind in der Kirche nichts wert. Die werden zwar als abstrakte Figuren mystisch überhöht, als Mütter, als die Mutterkirche, das hat der Papst heute auch wieder gemacht oder die letzten Tage wieder gemacht, aber als konkrete Menschen sind Frauen in der Kirche einfach nichts wert und vor allem haben sie keine Stimme, weil sie keine Ämter haben. Aber ich habe das Gefühl auch, dass sich das ändert. Unsere Pressekonferenz letzten Dienstag in Rom war zum Beispiel sehr gut besucht und die Stimmung unter den Frauen, gerade auch unter den Frauen, die Missbrauch erlebt haben, diese Solidarität und diese Energie, wir lassen uns jetzt nichts mehr gefallen, die ist derart stark im Moment, dass ich das Gefühl habe, dass sich da irgendwie wirklich was bewegt und es wird Zeit. Es wird auch Zeit, dass der sexuelle Missbrauch an Frauen aufgearbeitet wird. Denn laut einer Studie, die vor 20 Jahren in den USA durchgeführt worden ist, waren dort 30% der befragten Ordensfrauen im Kloster sexuell missbraucht worden. Also mein Gefühl ist, da kommt nochmal eine ganz große Welle, nochmal ein ganz neuer Missbrauchsskandal auf uns zu.
Sie, Frau Reisinger, haben Ihre Geschichte ja aufgeschrieben und in einem österreichischen Verlag als Buch unter dem Titel »Nicht mehr ich« publiziert. Bei Herder haben Sie ein Buch über spirituellen Missbrauch veröffentlicht und in Barbara Millers Dokumentarfilm »Female Pleasure« treten Sie als die christliche Protagonistin auf. Der Film kam vor ein paar Monaten ins Kino. Hatte das einen kathartischen Effekt für Sie, das eigene Gesicht zu zeigen und in eigenen Worten das zu reflektieren, was Ihnen angetan wurde?
Ich glaube, wenn das einen kathartischen Effekt hatte, dann war das weniger das Schreiben, sondern es war dieses Gefühl, jetzt auch gehört zu werden und damit auch stellvertretend die Geschichten von vielen Menschen, die nicht in der Lage sind, so an die Öffentlichkeit zu treten, mit in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür zu sorgen, dass Menschen endlich wahrnehmen, was da mit Frauen in der Kirche geschieht.
Der Vatikan hat eine Umkehr und die konsequente Ahndung von sexuellen Delikten versprochen. Welche Chancen der Umsetzung dieser Absichten eingeräumt werden können und wie missbrauchten Nonnen in der katholischen Kirche begegnet wird, darüber habe ich mit Doris Reisinger gesprochen. Ihnen, Frau Reisinger, herzlichen Dank und einen guten Abend.
Ja, danke Ihnen auch.
Vor vielen Jahren lebte in Zug nur ein Mann namens Mendel Singer. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich. So beginnt Josef Roths Roman Hiob, den er 1929-30 im Pariser Exil schrieb. Den armen Tora-Lehrer Mendel Singer trifft ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Er folgt einem Kind nach Amerika, er verliert die Söhne, die Frau und seine Tochter. Die wird verrückt. Heute Abend hatte das Stück Hiob nach Josef Roth am Wiener Burgtheater Premiere. In der Hauptrolle des Mendel Singer, Peter Simonischek.
Du hast es gut, Debora. Es ist nur schade, dass du keine Söhne zurückgelassen hast. Ich selbst muss dein Totengebet sagen. Aber auch ich werde sterben und niemand wird uns beweinen. Die zwei kleine Stäubchen wurden mir verweht. Die zwei kleine Fünkchen sind wir erloschen.
Was hilft die Tradition und was der Glaube, wenn man entwurzelt im Exil lebt? Was nützt der Hader, dass man mehr als andere vom Leben geprüft wird? Diese Fragen wirft Josef Roths Roman auf und sehr wahrscheinlich tut dies auch die Inszenierung, die Eberhard Spreng heute am Burgtheater gesehen hat. Guten Abend, Herr Spreng.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Regie führte Christian Stückel. Er ist Chef des Münchner Volkstheaters und seit Jahrzehnten als Spielleiter mit dem Oberammergauer Passionsspielen verbunden. Hat er Peter Simonischek mit Kippa, mit Schläfenlöckchen und Kaftan auftreten lassen oder hat er diese religiösen Merkmale ausgelassen?
Einige religiöse Merkmale sehen wir, also wir sehen den Kaftan, wir sehen die Löckchen, wir sehen auch tatsächlich bei einem seiner Söhne, bei Jonas, Gebetsschnüre, wir sehen bei allen Kippas, aber wir sehen keine Gebetsriemen und keinen Gebetsschal. Also er ist schon sehr deutlich gekennzeichnet von Christian Stückel als das, was er im Stück und im Roman ist, eben ein chassidischer Jude, der dann im zweiten Teil des Stücks in die USA kommt, sein Schicksal und auch ein bisschen einem Sohn folgt, der dort schon hin ausgewandert war. Vor allem aber im ersten Teil ein bisschen zu kämpfen hat mit einer Familie, die auseinanderfliegt. Und man spürt eigentlich, dass dieser Roman nicht nur ein individuelles Schicksal erzählt, ein individuelles Erleiden von möglicherweise auch noch von Gott selbst ausgesprochenen Prüfungen, sondern dass hier eine ganze Welt langsam und allmählich auseinanderbricht. Er ist eben halt typischer Vertreter eines klassischen, traditionellen Judentums, das seine Söhne und seine Tochter und auch seine Frau letztendlich nicht mehr mitmachen können. Das heißt, der Zerfall dieser Familie beginnt eigentlich schon in Galizien und forciert sich dann in den USA.
Ist für Sie, Herr Spreng, klar geworden, warum Christian Stückel diesen Roman heute auf dem Theater sehen wollte in seiner Regie?
Christian Stückel ist ja nicht nur ein Regisseur, der in Oberammergau inszeniert hat, seiner Heimatstadt. Er ist auch ein Holzbildhauer und ein bisschen darf ich bei allem Respekt für diesen eigentlich wunderbaren Regisseur auch sagen, er hat auch etwas von einem Herrgottsschnitzer. Insofern dieser Versuch, ihm das religiöse, diffuse, metaphysische, so ein konkretes, theatrales Erleben zurückzutragen. Das ist ja eigentlich etwas, was seine Arbeit ausmacht und was ich auch sehr schätze und sehr interessant finde. Er hat ja in Oberammergau unter anderem bei der Reform dieses Kulturformats, wenn man es mal so abschätzig sagen kann, auch Shakespeare inszeniert, andere alttestamentarische Stoffe und Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Also eine Geschichte, die auch in diesen Roman ein bisschen eingegangen ist. Der bevorzugte, von seinem Vater Jakob, bevorzugte Sohn Josef und seine Brüder, die darauf ein bisschen eifersüchtig sind. Und natürlich ist auch hier wieder eine ganz wichtige Figur, einer der Söhne, Menuchem, ein Verrückter, ein Epileptiker, einer, der sich auch nach vielen Jahren immer noch nicht ausdrücken kann, der keine Fortschritte macht, der irgendwie zurückgeblieben ist und den auch die Familie für ihr eigenes Interesse zurücklässt, einfach seinem Schicksal überlässt und der dann viele, viele, viele Jahre später plötzlich überraschend als mittlerweile erfolgreicher Kapellmeister in die USA reist und dort im Grunde genommen nach all den Prüfungen, die sein Vater erlebt hat, ihm eigentlich dann nochmal wie so ein Deus ex machina ein Erweckungserlebnis, ein messianisches Erlebnis bereitet, womit sozusagen dann der zerbrochene Glaube wiederhergestellt werden kann.
Am Deutschen Theater in Berlin ist Roths Roman eines einfachen Mannes vor 2 Jahren ganz bewusst karg inszeniert worden. Der Ton der Schauspieler war durchweg kühl. Die Kritiker waren absolut euphorisch. Wie spricht denn Peter Simonischek die Textmasse?
Ja, er ist fast ein bisschen alleine mit der ganzen dramaturgischen Last dieses Abends. Und das ist ein bisschen schade, denn man spürt, wie sehr er kämpft. Das ist ein großartiger Schauspieler. Wir haben ihn ja auch in Berlin wirklich in vielen Rollen ganz, ganz großartig erlebt. Aber er wird fast ein bisschen erdrückt von der Textmasse. Und wir spüren im ersten Teil, wie in seinem Ausdruck immer quasi das, was emotional ausgedrückt werden muss, dem vorweggeht, was das Gehirn an sozusagen Textstichwort produzieren kann. Also da ist eine kleine Ungleichgewichtigkeit oder eine Asynchronität von Ausdruck und Text. Das wird im zweiten Teil deutlich besser. Er ist fast ein bisschen alleine mit dem Verkörpern die seiner Figur, weil sie eben einfach permanent auf der Bühne ist. Aber es gibt auch neben ihm ein paar wunderbare Schauspieler. Menuchin von Tino Hillebrand ist einfach großartig, wie er diesen Verrückten spielt, der von den anderen bewegt wird, weil er sich selbst gar nicht bewegen kann und der dann dieser Kapellmeister wird zum Schluss. Ein ganz großer Schauspieler, eine ganz große schauspielerische Leistung. Und Peter Simonischek ist auch im zweiten Teil sehr, sehr ansehnlich. Und ich denke auch, dass das in den nächsten Wochen immer besser wird.
Am Wiener Burgtheater hat Christian Stückel Josef Roths Roman Hiob in einer Bühnenfassung von Quentin Tachelet inszeniert. Ebert Spreng war unser Premierenkritiker. Vielen Dank, Herr Spreng.
Ich danke.
Smetana hat schwungvolle Opern geschrieben wie Die verkaufte Braut und die Moldau-Melodie aus dem Sinfonischen Vaterlandzyklus ist absolut populär. Seine Oper Dalibor hingegen wird selten gespielt. In Augsburg wurde das auf einer tschechischen Volkssage basierende Werk vor ein paar Monaten inszeniert. Überzeugt hat das die Kritik nicht, auch weil sie fand, dass die Geschichte um den spätmittelalterlichen Ritter, der einen Burggrafen ermordet, dafür lebenslang büßen soll und am Ende neben der Schwester des Ermordeten, die ihn aus dem Kerker retten wollte, stirbt, wenig überzeugt. Heute nun ist an der Frankfurter Oper ein Versuch gewagt worden, das eher vergessene Werk zu beleben und Natascha Pflaumbaum hat hingeschaut. Guten Abend, Frau Pflaumbaum.
Guten Abend.
Eigentlich schmort der Sagenheld Dalibor die ganze Zeit im Kerker. Mhm. Sperrt die Regisseurin Florentine Klepper den aufrührerischen Mann dort auch ein oder wie gestaltet sie die Handlung?
Ja, in der Tat auf ihre Weise, denn die Oper spielt zu 2/3 im Gefängnis in der Dalibors. Und das Gefängnis ist das große Thema, eines der beiden großen Themen von Florentine Klepper. Auch daneben das Thema transparente Gesellschaft, Überwachungsstaat. Und dieses Gefängnis ist für sie einmal ein Kerker, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, nur dunkel, sondern es ist vor allem erstmal ein Fernsehstudio. Und von diesem Fernsehstudio, in dem nämlich der Prozess stattfindet, abgeleitet ist dann der Kerker, das Gefängnis, eine Zelle, in der totale Überwachung herrscht. Das heißt, Dalibor ist dort eingekreist von Kameras. Kameras, die weniger Überwachungskameras ähneln als Fernsehkameras. Und es gibt in der Tat auch eine Regie, also so wie man eine Fernsehregie kennt, mit jemandem, der ganz viele Monitore überwacht und an Reglern sitzt und Pegel aussteuert und so weiter. Und diese vielen Kameras, die Dalibor umzingeln, werden eben von dieser Fernsehregie ausgesteuert. Und er selbst, Dalibor, ist angeschlossen, man kann sagen, an eine Gedankenpolizei. Das heißt, sein Puls wird gemessen und auch seine Gehirnströme. Also dieses Gefängnis ist sozusagen ein TV-Gefängnis.
Das gängige Urteil besagt, die Oper sei eher konfus als tragisch. Würden Sie dem, Frau Pflaumbaum, zustimmen?
Also die Oper lebt von seltsamen Zufällen, muss man sagen, die es etwas schwer machen, die Liebe und die Tragik zu verstehen und ihr auch zu folgen. Denn die eigentliche Geschichte ist eigentlich eine tolle, nämlich dass Dalibor den Bruder von Milada tötet, die diesen Dalibor anklagt, aber in dem Moment, als sie ihn sieht, Liebe auf den ersten Blick empfindet und plötzlich in einer Dilemmasituation ist, soll Soll sie nun ihren Bruder rächen oder soll sie Dalibor verzeihen? Und das finde ich ist eigentlich eine tolle Geschichte. Zu gucken, zählt Liebe mehr oder Rache mehr? Soll man einen Bruder verlieren oder am Ende beide Männer? Das sind, finde ich, Fragen, die sind auch heute noch total aktuell. Und ich finde, da kann man auch über ein paar Ungereimtheiten in der Geschichte hinwegsehen. Bloß, wenn man diese innere Geschichte nicht ins Zentrum stellt, sondern, wie es Florentine Klepper gemacht hat, solche Sachen wie das Gefängnis oder plötzlich versucht, das zu aktualisieren, indem man dieses Thema transparente Gesellschaft in diese Geschichte einbaut, dann erzählt man im Prinzip eine äußere Geschichte. Und ich finde, dass die innere Geschichte eben dieses große Dilemma einer Frau, die plötzlich liebt, und dazu kommt dann auch noch, dass dieser Mann, den sie liebt, der hat eigentlich so homophile Tendenzen. Also wie der das dann am Ende noch verweigert, dass er eigentlich seinen Freund liebt, der ermordet wurde, das sind Fragen, finde ich, die kommen in der Welt tatsächlich vor. Die können vorkommen. Die werden aber gar nicht so verhandelt. Stattdessen wird irgendwas von TV gezeigt oder eben dann von Überwachung und sonst wie. Und ich finde, das ist eigentlich sekundär.
Dass die Liebe zählt, das zeigt das gefühlvolle Duett von Milada und Dalibor. Die beschwören die nahe Befreiung, die ja dann doch vereitelt wird. Aber noch wissen sie eben nichts davon. Wir hören sie. Der Tenor ist Tscheche, die Sopranistin Isabella Matula aus Polen. Waren die Rollen gut besetzt?
Die waren sehr gut besetzt. Man hört das ein bisschen anklingen. Das hat was Heldenhaftes, also Heldisches. Das sind Wagner-Stimmen. Also der Dalibor ist tatsächlich ein Heldentenor und sie ist ein dramatischer Sopran mit einer gigantischen Tessitur. Sie muss also wirklich Kraft bringen, auch um diesen großen Orchesterapparat zu übertönen. Und das ist beiden unfassbar gut gelungen, das muss man sagen. Musikalisch ist das ganz toll. Dieses Duett, muss man auch sagen, die singen da von Liebe, von Hoffnung und von Freiheit. Und tatsächlich sagen die dort auch, was uns einst trennte, verbindet uns jetzt. Das heißt also, der Mord, der bringt die beiden zusammen. Und da schlackert man schon mit den Ohren, weil man denkt, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Aber musikalisch, also tatsächlich über alles das hinweg gesungen. Tolle Stimmenauswahl, denn insgesamt ist diese Oper, sage ich mal, musikalisch ein bisschen angelegt, so zwischen, sagen alle, zwischen Fidelio und Tristan und Isolde, sowohl von der Geschichtsmotivlage, was die Geschichte erzählt, aber eben auch von den ganzen Leitmotiven, ja, vom musikalischen Ton. Und das ist tatsächlich sehr gut gelungen.
Kritiker werten das Opus als ein musikalisch unentschlossenes, das hört man sehr häufig. Mhm. Hat für Sie das Dirigat von Stefan Scholtes dieses Urteil aufgehoben?
Also, das kann ich nicht sagen. Es ist eine schwierige Oper, weil eben doch so viele Ungereimtheiten in der Geschichte sind. Es ist schwer, diese Geschichte ins Heute zu übertragen. Die Musik ist auch etwas ambivalent, wie ich eben meinte, zwischen Beethoven und Wagner changierend. Insgesamt braucht man wirklich einen guten Zugriff und eine mutige Art, auch diese Geschichte und die Ungereimtheiten clever und smart zu übergehen, damit sie ins Heute transponiert werden kann. Die Musik ist groß, sie ist eine Entdeckung. Man hätte das Smetana so nicht zugetraut vielleicht oder glaubt das nicht, dass er so klingen kann. Und von daher ist es auf jeden Fall ein erweiterter Bildungsabend. Von der Geschichte her, es bleibt nach wie vor die Frage, was soll uns das heute sagen? Warum müssen wir uns das antun? Und warum müssen wir diese ganzen Ungereimtheiten eigentlich so hinnehmen? So naiv sind wir auch nicht. Auch der Versuch eben, mit so einem TV-Format uns zu kommen, okay, sei geschenkt, aber so richtig geglückt ist das dann am Ende nicht.
In Frankfurt hatte Smetanas Oper Dalibor Premiere. Unsere Kritikerin war Natascha Pflaumbaum. Besten Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zeigt sich besorgt über einen zunehmenden Antisemitismus in Frankreich. Die antisemitischen Vorfälle in Frankreich beunruhigen und erschrecken auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, sagte er der Welt am Sonntag. In Deutschland sehe er derzeit im Bereich der Bildung und bei den Statistiken Handlungsbedarf. Die Erfassung antisemitischer Vorfälle müsse ausgeweitet und verbessert werden und Lehrkräfte in der Lage sein, alle Formen von Antisemitismus zu erkennen, so Schuster. Ebenso müssten sie mit Methoden vertraut sein, um gegen Antisemitismus unter Schülern vorzugehen, forderte der Zentralratspräsident. Kurz vor der Oscar-Gala ist bei den Spirits Awards für Independent-Filme Roma in der Sparte bester internationaler Film ausgezeichnet worden. Das Werk von Regisseur Alfonso Cuarón ist neben dem deutschen Beitrag Werk ohne Autor und Cold War aus Polen auch im Rennen um den Auslands-Oscar. Glenn Close holte den Spirit Award als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Die Frau des Nobelpreisträgers. Für diese Kategorie gilt sie auch als Oscar-Favoritin. Als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde Ethan Hawke, der in dem Thriller First Reformed einen zweifelnden Pfarrer spielt. Die Independent Spirit Awards zeichnen Produktionen aus, die nicht mehr als 20 Millionen Dollar gekostet haben. Sie werden traditionell am Vortag der Oscars in einem Festzelt am Strand von Santa Monica in Los Angeles verliehen. Eine Illustration des berühmten französischen Zeichners Jean-Jacques Saint-Pé ist mitten in Paris auf einer Hausfassade zu sehen. Die 7 Meter hohe und 5 Meter breite Reproduktion des Saint-Pé-Werkes, auf dem 2 Radfahrer zu sehen sind, wurde von dem Pariser Künstler Jean-Marie Havon gemalt. Die Initiative geht unter anderem auf die Stadt Paris zurück, mit der die Metropole verschönert werden soll. Saint-Pé gehört zu den bedeutendsten Zeichnern und Karikaturisten Frankreichs. Der 86-Jährige ist mit der Kinderbuchserie Der kleine Nick berühmt geworden, die er illustriert und die der 1977 verstorbene René Goscinny geschrieben hat. Die Anekdoten über einen Schuljungen und seine Freunde im Frankreich der 50er und 60er Jahre haben sich millionenfach verkauft. Saint-Pés Geschichten haben oft auch einen philosophischen Hintergrund. Die beiden Radfahrer, die sich nun auf der Pariser Häuserwand kreuzen, ohne dass sich ihre Wege schneiden, sind ein Sinnbild für die Kommunikation unserer heutigen vernetzten Gesellschaft.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Vor 134 Jahren fand in Berlin die Kongo-Konferenz statt. Die teilnehmenden Staaten teilten Afrika unter sich auf und den größten Teil des Kuchens bekam Belgiens König Leopold II. Er wurde ermächtigt, den Kongo als sein Privateigentum zu betrachten. Und mit dem ist er 4 Jahrzehnte lang verfahren, wie er wollte. Die Bevölkerung des Kongo wurde durch gnadenlose Ausbeutung und durch Tötungen halbiert. In Belgien sind die kolonialen Verbrechen lange beschwiegen worden. Die Ausbeutung und den Massenmord aufzuarbeiten, das fordern nicht zuletzt Kulturschaffende immer lauter. Auch in Gent, wo zurzeit das Festival Same Same But Different stattfindet, beschäftigt man sich explizit mit Fragen der Dekolonisation und der Identität. Dorothea Markus berichtet.
It's not that fucking simple.
You should be able to answer. No matter how complicated it is, you should be able to answer.
Wer hier aneinander gerät, sind Sven Gatz, der Kulturminister von Flämisch-Belgien, und der kongolesische Choreograf Faustin Linicula. Eigentlich hätte heute Abend im Intigent seine Premiere von Geschichte des Theaters 2 stattfinden sollen, mit dem ältesten und einzigen festangestellten Tanzensemble der Republik Kongo. Jenem Land, das seit Jahrzehnten in blutigen Bürgerkriegen versinkt und zugleich der reichste Rohstofflieferant Europas ist. Doch die Künstler bekamen von der belgischen Regierung kein Visum ausgestellt. Auch bildende Künstler oder Wissenschaftler aus dem Kongo, etwa zur großen Wiedereröffnung des Afrika-Museums vor 3 Monaten, dürfen momentan nicht einreisen. Die Kuratorin des Afrika-Museums, Bambi Kolpens.
Das Hauptproblem ist, die europäischen Museumsdirektoren haben Angst um ihre afrikanischen Kunstobjekte und reklamieren sie nun salbungsvoll als Erbe der Menschheit. Zugleich werden die Grenzen geschlossen für afrikanische Künstler, die rechtmäßige Erben der Künstler dieser Werke sind. Es ist fucking demütigend.
Seit Monaten legen die diplomatischen Beziehungen zwischen den Ländern auf dem Tiefpunkt, erklärt Sven Getz. Doch das, findet Faustin Linicula, sei nur eine oberflächliche Ausrede.
Diplomatische Beziehungen sind nur das Symptom einer Verweigerung, besonders der Belgier, unsere gemeinsame Vergangenheit anzuerkennen.
In der Tat erscheint die Kolonialzeit in Belgien als absolut unverarbeitet, obwohl ihr nach historischen Erkenntnissen rund 10 Millionen Kongolesen zum Opfer fielen.
Es ist ein Genozid, der mitten im 20. Jahrhundert passierte, von Belgien gemacht. Das ist eine sehr spezielle Situation. Sie ähnelt der Beziehung, die Deutschland und Israel haben.
Sagt auch der Schweizer Regisseur Milo Rau, Leiter des NT Gent. Vor rund einer Woche, am 12. Februar, erschien ein UNO-Bericht über die Verbrechen unter belgischer Verwaltung und deren Leugnung. 25% der belgischen Abiturienten, so las man dort, wüssten noch nicht einmal, dass der Kongo eine belgische Kolonie war. In den großen Städten Belgiens sieht man, wie wenig die Kolonialgeschichte aufgearbeitet ist. Auf zentralen Plätzen stehen dort huldvolle Jubelstandbilder von Leopold II., ihm zu Füßen, etwa in Ostende, nackte Kongolesen, die für ihre Befreiung und Zivilisierung danken. Allerdings hat die Leopold-Skulptur dort seit 2004 einen kleinen Schönheitsfehler. Aktivisten sägten eine Hand ab, das Symbol schlechthin der belgischen Unterdrückung, denn bekanntlich wurden in Belgisch-Kongo jenen Sklavenarbeitern die Hände abgeschlagen, die nicht genug Kautschuk lieferten. Zunächst merkten das belgische Behörden gar nicht, bis die Aktivisten selbst darauf aufmerksam machten. Jahrelang wurde dann fieberhaft nach der Hand gesucht. Nun scheint im NT Gent der große Moment der Restitution gekommen. In die Diskussion brechen Piet Wittevogel, selbsternannter Sprecher der Aktivisten, und der Künstler Chokri Benchika und stellen die verschollene Hand auf den Tisch. Angeblich die echte.
Es ist kein Geschenk. Wir verlangen Entschuldigungen und können nicht auf Wahrheitskommissionen warten. Warum nicht heute? Live, hier.
Und dann erklärt sich der flämische Kulturminister tatsächlich bereit, jene Entschuldigung zu äußern, die sowohl die belgische Königsfamilie als auch die Regierung seit Jahrzehnten verweigern.
So, as a person, being also a minister of culture, I want to present these excuses.
Und auch wenn die Rückgabe teilweise inszeniert und die Hand beim näheren Hinschauen eine Gipskopie ist, auch wenn der Kulturminister nicht die geforderten Visa und auch nicht die 3 von der belgischen Regierung einbehaltenen Vorderzähne des durch belgische Offiziere ermordeten Lumumbas zurückgeben kann, wird in belgischen Medien am Folgetag groß berichtet. Über die erste offizielle Entschuldigung eines belgischen Politikers, erzwungen mit Hilfe der Kunst.
Dorothea Markus über das Festival Same Same But Different, das noch bis zum 2. März in Gent Programm macht. Die Stadt Gent hatte sie als Theaterkritikerin zu dieser Veranstaltung eingeladen. Radiogeräte sind in Nordkorea so präpariert, dass man Sender nicht frei wählen kann. Die Bevölkerung hat die Ansagen der staatlichen Sprecherin, die Tränen erstickt, wütend oder salbungsvoll verkünden, was sie verkünden sollen, aber langsam satt. Das wissen die Macher des kleinen Reformradios, das täglich 2 Stunden an der Zensur vorbei für die Brüder und Schwestern im Norden sendet. Und das Reformradio in Seoul wird beobachten, welche politischen Signale Donald Trump und der Machthaber Kim Jong-un aussenden, wenn sie kommenden Mittwoch und Donnerstag in Vietnam zusammenkommen. Mehr zur Arbeit der kleinen Radiostation in Seoul von Katrin Erdmann.
6 Nordkoreanerinnen mittleren Alters sitzen in einem Hörfunkstudio mitten in Seoul. Am Ende des Tisches eröffnet Moderator Kim Song-chul die Runde.
Dick oder nicht dick, das ist heute unser Thema.
Alle sind aus Nordkorea geflohen. Jetzt wollen sie ihre früheren Mitbürger an ihrem neuen Leben teilhaben lassen und ihnen auch erzählen, wie es hier im kapitalistischen Süden ist. Das Erste, was mir in Südkorea aufgefallen ist, ist, wie dick die Leute sind. In Nordkorea sind nur Regierungsbeamte dick, aber hier sind selbst die Frauen dick. Das hat mich sehr überrascht. Moderator Kim Song-chul hat das nordkoreanische Reformradio vor 11 Jahren gegründet. Er lebt schon seit Anfang der 90er Jahre in Seoul. In Nordkorea musste er als Bauingenieur unter anderem Arbeitslager planen. In diesen und in den Straflagern werden nach Angaben der Vereinten Nationen zwischen 80.000 und 120.000 Menschen festgehalten. Daran könne sein Sender natürlich nichts ändern, sagt der 57-jährige Moderator. Aber doch versuchen, das Volk aufzurütteln.
Wir wollen die Menschen, die in Nordkorea leben, informieren und sie so motivieren, dass sie das Land von innen heraus verändern.
Täglich stellen die Redakteure eine 2-stündige Sendung zusammen. Wie viele Menschen das Radio tatsächlich hören, kann Kim Song-chul nicht sagen.
Diese Frage stellen wir uns auch, aber wir haben eine Umfrage unter den Geflüchteten gemacht. Und die haben gesagt, dass es zwischen 1 und 2 Millionen Nordkoreaner sind.
Das kommunistische Land ist immer noch stark abgeschottet. Meinungs- und Pressefreiheit existieren nicht. Christen müssen ihren Glauben im Untergrund leben. Wer entdeckt wird, muss mit Arbeitslager rechnen, heißt es von der deutschen Hilfsorganisation Open Doors. Jedes Jahr flüchten rund 1000 Nordkoreaner aus der Diktatur. Die meisten sind Frauen. Kim Song-chul hat nach eigenen Angaben engen Kontakt zu Flüchtlingen. Er glaubt, dass sich etwas im Land bewegt.
Bis 2010 waren die Nordkoreaner der Meinung, dass sie der Kim-Familie ohne Wenn und Aber huldigen und selbst ihr Leben für sie lassen müssen und dies auch getan hätten. Doch das hat sich komplett verändert. Nach außen hin verhalten sie sich zwar genau so, aber keiner denkt mehr so. Sie haben genug vom dauernden Druck.
Finanziell unterstützt wird das nordkoreanische Reformradio von mehreren amerikanischen Stiftungen. Südkorea beteilige sich bisher nicht, sagt Kim Song-chul. Nicht nur deshalb ist er enttäuscht.
Weder Präsident Moon noch sein Vorgänger Roh haben die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea angeprangert, obwohl beide gute Beziehungen zum Norden aufgebaut haben. Aber vielleicht muss Moon erst die anderen Probleme lösen. Enttäuscht bin ich trotzdem.
Er hofft, dass sich durch den zweiten Gipfel zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Hanoi da etwas bewegt.
Kim Song-chul und seine Mitarbeiter machen Radioprogramm in Seoul und schicken es per Kurzwelle nach Nordkorea. Katrin Erdmann hat die Radiomacher besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ein ausgeprägtes Heimatfieber hat René Martens von der Taz ausgemacht. Er bespricht die Doku Heimatland, die am Montag um 20.15 Uhr in der ARD läuft. Das Heimatfieber boomt immer in Zeiten der Neuordnung, sagen die Autorinnen zum Beispiel, und in Zeiten der Stabilität dümpelt das Wort über Jahrzehnte vor sich hin. Einer eingeblendeten Grafik ist nämlich zu entnehmen, dass das Wörtchen Heimat im hiesigen Sprachgebrauch rund ein halbes Jahrhundert keine Rolle spielte. Das änderte sich erst ab dem Jahr 2000. Jetzt ist das Bedürfnis nach Heimat offensichtlich wieder groß und daher vielleicht auch nicht verwunderlich, dass über dem Feuilleton-Aufmacher der Tageszeitung Die Welt die Überschrift »Patrioten sind Langweiler« prangt. Diesen Satz sagt Jason Williamson, Sänger der Band Sleaford Mods aus Nottingham, von denen Michael Pilz behauptet, »Niemand schimpft so schön wie sie auf alles.« Jason Williamson trägt die Tiraden wie Tourette-Ausbrüche vor. Im Interview mit dem Rocker geht es dann allerdings eher gesittet zu und sein Heimatbegriff ist auch sehr eigenwillig. Ich bin Englisch, mein Humor und meine Art zu reden, die britische Eisenbahngesellschaft als Tattoo auf meinem Arm und vielleicht noch meine Frisur. Da hört es aber auch schon auf. So wie Sie Deutsch sind. Sie sind ernsthaft. Sie sprechen auf Ihre Weise. Ich kenne inzwischen viele Deutsche, die sind alle so wie Sie. Da kann man nur hoffen, dass die neue Platte Eaten Alive origineller ist. In der deutschen Fernsehlandschaft gibt es einen neuen Heimatkrimi und David Denk pfeift uns in der Süddeutschen Zeitung das Lied vom Tod. Die Cowboystiefel gehören nicht hierher, genauso wenig wie die Frau, die in ihnen diesen spärlich beleuchteten Bahnsteig betritt. Dabei stammt sie von hier, aus der dunkelsten brandenburgischen Provinz, doch vermisst hat sie niemand in Mittenwalde. Dead End heißt die Serie im brandenburgischen Nirgendwo und Elmar Krekler von der Welt hat hier sogar eine Rezeptur für den deutschen Heimatkrimi entdeckt. Wer Mittenwalde jetzt für eine Partnergemeinde von Hengasch hält und Dead End für eine Variation von Mord mit Aussicht, liegt nicht ganz falsch damit. Die Landeier-Krimiserie aus der Eifel ist eine der Zutaten im Serien-Smoothie-Mixer für Dead End. Wem dieses ewige Fernsehgemorde in der deutschen Provinz zum Halse raushängt, der kann sich nach Zürich begeben, wo Herbert Fritsch im Schauspielhaus den Krimi zur Parodie verwurstet. Totart Tatort heißt das Stück. Glaubt man Christine Wahl vom Berliner Tagesspiegel, sperrt sich das Genre aber auch auf der Bühne. Das Problem, grenzenlos surreales Potenzial, scheint dem Krimi-Genre nicht abzuringen zu sein. Vieles wiederholt, einiges dehnt sich. Das dürfte weniger an Fritschs nach wie vor hochnotkomischem Forscherdrang liegen, als vielmehr am Gegenstand. Christine Dössel von der SZ fügt hinzu, So schön diese Inszenierung anzusehen ist, so inhaltsleer ist sie. Es bleibt bei einer szenischen Abfolge von Slapstick- und Pantomimenummern ohne Dramaturgie. Das ist manchmal lustig, manchmal albern, öfters zach. Und wer jetzt am Wörtchen zach hängen geblieben ist, dem sei gesagt, dass es in der Heimat der SZ für zäh benutzt wird. Ohne Morde kam Stanley Donen in seinen Filmen aus. Mit ihm ist der letzte Meister aus Hollywoods goldener Ära gestorben, bedauert Fritz Göttler in der SZ und fügt hinzu, Donnens Kino ist pure Energie, seine Figuren sind dynamisch und kühn, gehen raumgreifend vor. Gene Kelly, der durch Pfützen tanzt im Regen, die man durch Löcher am Boden extra groß machte. Diese Szene aus Singin' in the Rain ist für Wiebke Hüster von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sogar der Beginn einer neuen Epoche im Musikfilm. Stanley Donen verließ die Innenräume und verlagerte seine Filmtänze nach draußen und machte Gene Kelly nass. Perfekt war das alles trotzdem. Auf der einen Seite kennzeichnet ihn dieser Wunsch nach Raum, nach Luft, auf der anderen Seite die Verpflichtung, ein Genre zu erfüllen, auf das Perfekteste, monatelang zu proben, bis eine Tanzszene so sitzt, dass jeder Wassertropfen in der Straße in der richtigen Pfütze landet.
Fazit klingt damit aus. Unsere Brinkmann wünscht eine angenehme Nacht.